Wir befinden uns noch ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, immer noch im ersten Kapitel. Jesus, der das Reich Gottes verkündet hat, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben, in einer Zusammenfassung praktisch, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus hat seine Jünger berufen, Simon, später Petrus genannt, und Andreas und Jakobus und Johannes. Und nun befindet er sich in der Synagoge von Kapharnaum, einer Stadt, die auch direkt am See Genezareth liegt, dort also, wo die Fischer zu Hause gewesen sind, die Jesus auch berufen hat. Das ganze Markus-Evangelium will uns eigentlich eines deutlich machen. Und das schreibt Markus im Grunde schon im ersten Satz seines Evangeliums. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Darum geht es eigentlich in all den Geschichten, die von Jesus erzählt werden, dass deutlich wird, in ihm ist Gottes Sohn Mensch geworden. Er ist der eingeborene Sohn des himmlischen Vaters. Das Wort, das Fleisch geworden ist. Das ist das, was ihn unterscheidet. Das ist das, was ihn so einzigartig macht. Er ist der Messias, er ist der Christus, der Gesalbte, der Herr. Er ist der Sohn Gottes. Nun wurden auch im Alten Testament schon Könige oder Propheten als Söhne Gottes betrachtet, aber in Jesus Christus ist es noch einmal ganz, ganz anders. Und auch wir nennen uns ja Söhne und Töchter Gottes und sind trotzdem nicht sozusagen identisch mit Gott. Jesus geht also in die Synagoge am Sabbat, dem Ruhetag, zum Gedenken an Gottes Schöpfungswirken, daran, dass auch Gott am siebten Tag geruht hat. Und er verkündet das Wort, seine Lehrtätigkeit sozusagen beginnt. Und den Menschen fällt wirklich etwas auf. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes voller Staunen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und ich glaube, mit Vollmacht ist weniger eine ausgefeilte Rhetorik gemeint. Die hatten vermutlich viele Schriftgelehrte auch. Und damit ist auch nicht einfach nur ein Wissen der Heiligen Schrift, der Tora gemeint. Das hatten die Schriftgelehrten auch. Das waren alles studierte Menschen. Die kannten sich wirklich aus in der Schrift. Es waren die großen Theologen der damaligen Zeit. Die konnten etwas sagen zu dem, was Gottes Wort verkündet hat im ersten Bund. Aber Jesu Worte haben etwas anderes an sich. Sie sind mit Vollmacht, sie sind getragen von einer Kraft, die sozusagen hinter ihm steht und die einzigartig ist, und es ist die Kraft Gottes selbst. In ihm spricht Gott selbst. Jesus redet nicht nur über das Wort Gottes, er ist sogar das Wort Gottes. Und das hat eine Auswirkung und das berührt die Herzen der Menschen in unvergleichlicher Art und Weise. Also nicht einfach gefeilte Rhetorik, nicht einfach nur gute Argumentation, sondern dahinter steht wirklich mehr Gottes Wirken selbst. Sie sind absolut erstaunt über das, was da geschieht. Und dann ist dort ein Mann mit einem unreinen Geist, was immer das genau auch zu heißen hat. Aber jedenfalls einer, der irgendwie umhergetrieben ist, einer, der irgendwie nicht klar sieht, dessen Geist sozusagen irgendwie verwirrt ist. Und das Interessante ist, dieser Ungeist, der sogar personifiziert wird, er erkennt, wer Jesus ist. Wir haben, wenn man so will, eigentlich fast so was wie das erste Bekenntnis im Markus-Evangelium an dieser Stelle. Nicht von einem der Schriftgelehrten, sondern von einem Mann, der mit einem unreinen Geist besessen war. Du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Jesus gebietet, dem Ungeist zu schweigen und ihn zu verlassen, und der Mann wird geheilt und befreit. Die Schriftgelehrten fragen sich, was ist das für einer? Was ist das für eine Lehre mit Vollmacht, dass sogar die unreinen Geister ihm gehorchen? Jesus offenbart sich mehr und mehr als der Heilige Gottes, als der Christus, als der Gesalbte, als der Messias. Und doch hat Markus in den Erzählungen, die er aufschreibt, eine besondere Note, das sogenannte Messias-Geheimnis. Es ist fast so, als wenn Jesus das verborgen halten möchte, dass gar nicht richtig rauskommt, dass er der Messias ist. So könnte man zumindest meinen. An vielen Stellen verbietet er den Menschen, das zu verbreiten, was er getan hat. Und trotzdem, sie können, wenn man so will, die Klappe nicht halten und sprechen dennoch von dem, was er tut, was er gewirkt hat. Aber vielleicht ist es auch deswegen so, weil seine Messianität, sein Messias-Sein, sein heiliger Gottes-Sein nicht einfach nur deutlich werden sollen in den Wundertaten, die er tut, in den Heilungen, die er geschehen lässt, in den Dämonenaustreibungen, die geschehen, sondern letztlich offenbart sich die Sohnschaft, die Kindschaft Gottes, dass er der Messias, der Christus ist, am Kreuz. Also da, wo er sein Leben hingibt, da, wo er scheinbar kläglich eine Niederlage erfährt, genau da offenbart sich, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wenn man ans Ende des Markus-Evangeliums geht, ins 15. Kapitel, wo die Leidensgeschichte beschrieben steht, dann finden wir dort dieses Bekenntnis. Und wir finden es wieder nicht von einem der Schriftgelehrten, von einem der klugen Theologen der damaligen Zeit, sondern wir finden es von dem Hauptmann, der Zeuge ist des kläglichen und schändlichen und skandalösen Todes Jesu am Kreuz. Jesus betet im Markus-Evangelium am Ende: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In seiner Verlassenheit sogar scheint die Sohnschaft Jesu als Kind Gottes, als Sohn Gottes auf. Lukas kennt das Gebet am Ende am Kreuz: Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Hier bei Markus ist es eigentlich katastrophal: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und von dem Hauptmann wird dann erzählt, als er Jesus auf diese Weise sterben sah, sagte er: wahrhaftig, dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Also seine Göttlichkeit wird nicht nur offenbar durch eine Lehre, die mit Vollmacht gesprochen wird, das wird sie auch. Seine Göttlichkeit wird nicht nur offenbar durch die Wundertaten und durch die Heilungen, die er geschehen lässt, das wird sie auch. Aber seine Göttlichkeit und die Macht seiner Liebe wird schlussendlich sogar offenbar am Kreuz, wo er sein Leben hingibt für die Menschen, für die vielen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und auch wenn wir in die Weihnachtsgeschichte gehen oder in die weihnachtlichen Geschichten, etwa am Fest der Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, wie wir sagen, wird es deutlich. Wir haben eine Darstellung ja hier auch in der Kirche. Hanna und Simeon im Tempel, Maria und Josef, die das Jesuskind in den Tempel bringen. Simeon nimmt das Kind voll Freude in seine Arme. Und Hanna spricht von ihm und spricht auch davon, dass Maria ein Schwert durch die Seele dringen wird. Und es ist schon ein Verweis darauf, dass auch das Kreuz aufscheint in diesen weihnachtlichen Erzählungen. Jesus ist nicht einfach nur der Wundertäter. Jesus ist nicht einfach nur der, der ja, mit Vollmacht spricht. Er ist der Heiland, der Messias in seiner Lebenshingabe am Kreuz. Am Ende, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich heute noch zwei Worte aus der Schrift sagen, nämlich aus dem Hebräerbrief. Die wurden in dieser Woche am Freitag im Gottesdienst vorgetragen. Es sind zwei Worte, die mich sehr berührt haben und die, glaube ich, auch hineinsprechen in unsere Zeit, in der wir gerade leben, auch geprägt von der ganzen Pandemie. Im Hebräerbrief geht es natürlich nicht darum, sondern es geht darum, ein Trostwort, ein Ermutigungswort zu sagen an die Christen, an die Christusgläubigen, die damals schon ja, Ablehnung erfahren haben, zum Teil gefangen genommen worden sind und die darunter auch leiden. Und dann schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs dieses wunderbare Wort: Werft eure Zuversicht nicht weg. Ich glaube, das ist ein Wort, das wirklich hineinspricht in die jetzige Zeit, wo wir schon so lange ja, irgendwie alle auch darunter leiden, dass die Situation so ist, wie sie ist, auch wenn wir uns vielleicht in unserem Land noch relativ glücklich schätzen können im Vergleich zu vielen anderen Situationen in anderen Ländern. Aber wir sind auch alle davon ein Stück weit geprägt, sind vielleicht ein bisschen müde geworden, haben es ja fast schon satt und möchten doch wieder auch ein Stück weit anders leben, wieder freier und auch andere Dinge machen können, die uns so lieb und so teuer sind. Werft eure Zuversicht nicht weg. Ich möchte es hineinsprechen in unseren Alltag, in Ihren Alltag. Und der nächste Satz, der dann im Hebräerbrief folgt, ist der: Das, was ihr jetzt braucht, ist Ausdauer. Ja, die Ausdauer brauchen wir, egal was wir tun, beruflich oder ob wir auch schon im Rentendasein sind. Wir brauchen Ausdauer, wir brauchen Geduld. Möge Gott uns das schenken. Möge auch die Feier der Eucharistie uns das schenken, dass wir Ermutigung finden in unserem Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich für uns hingegeben hat und uns mit seiner Liebe beschenkt. Und mögen wir schöpfen aus dieser Quelle der Liebe Gottes, damit wir Zuversicht haben, Ausdauer und Geduld. Amen.